Ich dachte am ersten Drehtag, weil Josef dann so oft irgendwie gesagt hat, nein, das machen wir nochmal so, das machen wir nochmal so, dachte ich, also ich habe einfach vollkommen versagt heute. Also ich habe bei meinem großen Idol Josef Hader vollkommen versagt. Und im Auto auf dem Weg zurück dann in die Stadt meinte ich dann zu Josef so, das tut mir wahnsinnig leid, ich habe echt alles versucht, aber ich habe es einfach, es tut mir leid. Also es tut mir wirklich richtig leid, Josef. Und er so, na, wieso, es hat doch alles passt.
Robert Stadelober und die Selbstzweifel eines großen Schauspielers. Der Österreicher gilt als einer der besten seines Fachs. Zuletzt hat er ja Josef Goebbels gespielt, seine bisher schwerste Rolle, die er eigentlich gar nicht annehmen wollte. Darüber haben wir gesprochen im Promi-Talk, genauso wie über seine Heimat in der Steiermark und über seine wilde Karriere, die er schon im Teenageralter begonnen hat. Robert Stadelober im Promi-Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Robert, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Ja.
Wie oft verspürst du Sehnsucht nach dem Zirbitzkugel, Robert?
Oh, oft, sehr oft. Also Zirbitzkugel ist für mich tatsächlich, habe ich ein bisschen gebraucht in meinem Leben, um festzustellen, dass es so Orte gibt, mit denen man viel verbindet, was man schwer in Worte fassen kann. Aber das ist wahrscheinlich der Ort, mit dem ich am meisten verbinde. Mhm. Also das, was am ehesten an sowas wie Heimat rankommt.
Der Zirbitzkugel ist ein 2000er, der, glaube ich, Kärnten und die Steiermark so ja, wie verbindet oder trennt. Was ist es? Ist es
verbindet ein Trenner oder ein Verbindet? Weil der steht relativ weit allein auf weiter Flur da. Mhm. Die meisten Sachen drumherum sind eher so unter 2000 und der hat 2400 und ein paar zerquetschte. Ja. Und man kann von der Kärnten und von der steirischen Seite hoch und kann sich dann oben am Gipfel treffen beim Werner, einem der höchstgelegenen Schutzhäuser der Alpen und auch eines der ältesten. Und da Bergsteigersuppen essen und dann einen Scheidebecher, einen Zirbenschnaps trinken. Der kommt natürlich von dort, weil die Zirbitzkugel heißt wegen seiner Zirbenbewaldung so. Und es gibt seit ungefähr 10 Jahren da auch so einen Friedwald, einen Zirbenfriedwald. Und ich habe eigentlich noch nicht so über das Sterben nachgedacht, aber da habe ich dann irgendwann letzten Sommer, als ich hochgegangen bin, weil ich immer an meinem Geburtstag da hochgehe, gedacht, eigentlich das wäre ein guter Ort, also wo man mich dann besuchen kommen kann. Also weil alles, also Friedhof ist ja meistens eher so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt unterhaltsam für die Menschen. Und da könnten dann meine Kinder und Enkelkinder und Urenkel dann, müssten halt auf den Berg rauf. Das fände ich eigentlich ganz gut.
Könnten uns mit einer Einkehr verbinden.
Könnten sie eine Einkehr verbinden, dann, genau.
Ihr hattet dort einen Hof, oder deine Großeltern, nehme ich
genau.
mal an.
Ja.
Auf halber Höhe, ja. Oder wo ist es anzusiedeln?
Ja,
so
auf 1200 circa, genau. Den gibt's auch immer noch, mein Vater lebt auch noch da. Also mein Vater hat quasi als Erbteil, der hat den Hof nicht übernommen, sein Bruder hat ihn übernommen und darum hat mein Vater als Erbteil ein Stück Grund auf dem Land meiner Großeltern bekommen und dort ein Haus bauen können. Ja. Das ist quasi mein Geburtshaus.
Und du hättest ein Bergbauer werden können?
Ja, mein Vater ist Elektriker. Also ich wäre Elektriker, der auf einem Bergbauernhof aufgewachsen ist. Elektrikersohn, Elektriker-Bur.
Ja, dein Vater ist als Elektriker durch die Welt gereist. Ne?
Genau.
Für Siemens war er viel unterwegs. Deshalb ist da gar nicht so diese traditionelle, also zumindest früher, nicht diese traditionelle Verbundenheit mit der Scholle wahrscheinlich vorgelebt worden.
Genau, oder? Er hat relativ früh für sich beschlossen, dass ihm das zu eng ist, da dieses Tal, auch wenn wir sehr weit oben im Tal sind, aber es ist trotzdem ein Graben, der Buchförder Graben halt, ne? Und hat seine 7 Sachen gepackt und ist in die Welt rausgezogen und ist dann irgendwann tatsächlich eigentlich wegen uns Kindern, also meiner Schwester und mir mit meiner Mutter dann dort wieder zurück, als sie schwanger war mit mir, haben sie beschlossen, da ein Haus zu bauen.
Das ist eine lustige Geschichte, dass die Ur-Berlinerin, also deine Mutter, deinen Vater überredet hat, wieder an den Berg zu gehen, wo es ihn gar nicht so hingezogen hat.
Ja.
Jetzt ist er aber dort und
meine Mutter pendelt jetzt zwischen Wien und Berlin, also ich lebe mit meiner Familie in Wien und meine Mutter hat jetzt auch sich da so ein WG-Zimmer gecheckt und pendelt hin und her. Genau. Meine Mutter hat es dann, wie so viele Leute, man muss sagen, es ist wirklich eine interessante Gegend. Es ist nicht so dieses Bilderbuch Österreich, was man so aus dem Skiurlaub kennt.
Ja.
Bei uns gibt es nicht so wahnsinnig viel Tourismus und ich sage das mal freundlich, die Leute sind teilweise verschlossen gegenüber Menschen von außen. Und man hat es schwer, also es ist bei mir sogar so, wenn ich da bin, ich spreche die Sprache, ich bin da geboren, trotzdem bin ich kein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft, wenn ich ins Gasthaus gehe.
Und trotzdem sagst du, die Sehnsucht ist da. Ich glaube, ihr habt während Corona, hast du auch mit deiner Familie, mit deinen beiden Kindern, dort eine gute Zeit.
Absolut, das ist sehr gemein, sowas zu sagen, aber für mich war Corona eine ziemlich besondere Zeit, weil sie sehr intensiv mit meiner Familie war und weil wir natürlich diesen Berg da hatten. Also wir konnten uns relativ frei bewegen. Meine kleine Tochter hat ihre ersten Schritte auf der gleichen Wiese gemacht, auf der ich meine ersten Schritte gemacht habe. Das ist natürlich ziemlich besonders. Genau. Ja, nee, es gibt da auch tolle Leute. Also die anderen Leute sind auch toll. Aber es gibt auch Leute, die ich besser verstehe und die mich besser verstehen als, sagen wir mal, als eine große Mehrheit. Das kann man ja an den Wahlergebnissen ablesen, dass bei uns relativ viel blau gewählt wird, FPÖ in den letzten Jahren. Und das, aber ja, ich interessiere mich ja auch tatsächlich dafür, warum Menschen sowas tun und verstehe es auch auf dem Land so ein bisschen besser vielleicht als in Städten, warum sie da irgendwie bestimmte Horizonte anders setzen. Genau, und ich bin halt viel da und habe da auch mit Leuten durchaus guten Austausch. So. Also, und das ist ja das Interessante am Dorf, am Land, kennt man ja auch aus Deutschland wahrscheinlich. Da sind die politischen Gräben auch überwindbarer, ja, weil man ist oft in einer Partei auch nur, weil der Cousin da war oder die Schwägerin oder was weiß ich und das wechselt dann auch schnell wieder und es geht dann darum, wer hat halt jetzt diese Brücke da quasi finanziert oder eben nicht finanziert oder wer stimmt für das Windrad oder gegen das Windrad oder irgendein Quark. Und dementsprechend habe ich da auf jeden Fall eine Form von Toleranz lernen müssen, die mir gut tut in letzter Zeit.
Da bleibt man eben auch im Gespräch, weil man es muss.
Das geht gar nicht anders. Man kommt ja nicht aneinander vorbei.
Genau. Einfach. Ja. Das fehlt uns in den Städten natürlich.
Das Problem ist nur, dass viele Leute auf dem Land auch das wählen, was sie wählen, weil sie denken, dass es in Städten so schlimm wäre, ohne jemals in der Stadt gewesen zu sein. Ja. Also, in Österreich ist ja so, Wien wählt einfach traditionell sozialdemokratisch und rundherum wird die ganze Zeit rechtskonservativ bis rechtsradikal gewählt, weil die Leute so viel Angst vor der Kriminalität in der Stadt haben. Obwohl sie überhaupt gar nicht in der Stadt sind, wo man sich mal denkt, Leute, wählt doch ihr euers und lasst uns doch unseres wählen. Ihr müsst doch nicht uns quasi eine Schutzwahl für uns machen. Also das ist ein bisschen gerade das Dilemma, in dem sich Österreich immer schon befindet, weil es halt natürlich diese große Stadt gibt, Wien, und drumherum halt das sehr agrarisch und ländlich geprägte Restland.
Du lebst mit deiner Familie in Wien.
Ja.
Ist es für dich der richtige Fleck?
Das ist der beste Fleck der Welt. Ja, ich liebe Wien. Ich habe Wien schon immer geliebt und ich war zwischendurch mal weg, weil ich Angst hatte, dass ich Wien so sehr liebe, dass ich irgendwann aufwache und merke, dass ich jetzt schon Anfang 60 bin und mich nicht wegbewegt habe. Darum bin ich dann nochmal nach Berlin zurückgegangen in meinen 30ern, um nochmal einmal kurz aufs Gas zu drücken. Dann haben wir Kinder bekommen und dann habe ich festgestellt, dass da sehr viel aufs Gas gedrückt wird und alles rundherum viel zu schnell und zu voll und zu hektisch ist und dass Wien der richtige Ort für mich ist, ganz egoistisch, aber auch für meine Kinder.
Zu viel, zu hektisch, das bezog sich jetzt auf Berlin.
Berlin,
das sich dann stark verändert hat.
Ja, Wien ist ja, weiß man ja, ist sehr viel langsamer als der Rest der Welt.
Ich weiß es nicht.
Doch, es gibt so eine Studie, das ist so eine Urban Legend, es gibt wohl eine Studie, dass in verschiedenen europäischen Metropolen eine Kamera in Schaufenstern aufgestellt wurde und Wien war wirklich sehr, sehr viel langsamer als in anderen. Also die Leute sind unglaublich langsam an den Schaufenstern vorbeigegangen im Vergleich zu Paris, London oder Berlin.
Aber du hast natürlich eine Verbindung nach Berlin, weil du bist mit deiner Mutter und deiner Schwester, ihr seid dann nach Berlin, da warst du, wie warst du, wer war? Acht?
Sieben, acht, sowas, sieben, genau. Acht, so.
Und hast da erstmal den Kulturschock verarbeitet, eben vom Zirbitzkogel dann nach Berlin zu gehen. Musst dich aber relativ schnell gut dort zurechtgefunden haben.
Ja, naja, so schnell war das gar nicht. Also ich würde sagen, so richtig zu Hause gefühlt in Berlin habe ich mich erst als Teenager. Mhm. Also das sind natürlich dann für einen Erwachsenen ist das schnell, da sind es nur 3-4 Jahre, aber in dem Alter ist so ein Jahr ja wesentlich länger, weil man hat ja erst so wenig Jahre hinter sich. Also darum sind die Jahre ja sehr lang. Mir kam schon sehr lang vor und es war eine ziemlich lange Zeit des Hin- und Hergerissenseins und der großen Sehnsucht auch nach dem Land und genau. Und dann begann es aber so mit 11, 12, 13 habe ich dann die Vorteile Berlins auch schätzen gelernt. Und man muss auch sagen, wir haben auch sehr schön gewohnt in Berlin. Damals sind ja die ersten Alliierten abgezogen und darum gab es da in Südberlin, also in Zehlendorf, relativ viel freie Wohnungen für Leute, die jetzt nicht das Geld hatten, sich irgendwelche Villen zu kaufen, die damals auch noch günstiger waren in Berlin, aber meine Mutter hätte das Geld trotzdem nicht gehabt. Wie auch immer, wir haben dann in so einer kleinen Erdgeschosswohnung gewohnt und ich konnte ganz in der Nähe vom Schlachtensee und von der Krumme Lanke, also zwei schöner Seen, die innerhalb des Berliner Stadtgebiets sind, und habe im Fahrrad, glaube ich, 5 Minuten zur Krumme Lanke gebraucht nach den Hausaufgaben im Sommer. Das war schon toll. Ja, und hatte sehr viele Freunde, die in großen Villen gewohnt haben, was auch von Vorteil war, dann für die Partys ab dem 13. Lebensjahr.
Weißt du noch, wer Christoph Heinke war?
Christoph Heinke?
Ja.
Nee.
Ist er nicht mehr?
Nee.
Das war deine erste Fernsehrolle. Du warst Christoph Heinke.
Ah ja, stimmt. Der sehr, sehr blöd geschrieben mit K und 2 F, ja, glaube ich. Ja. Der Heinke, das wusste ich nicht mehr. August Zirner war mein Papa, das weiß ich noch. Ja. August begegnet mir oft in meinem Leben. Das ist so ein bisschen eine gute Orientierung immer, August ab und zu mal zu treffen und mit ihm abzugleichen, ob ich noch auf dem richtigen Pfad bin.
Ja.
Bis jetzt hat er immer gesagt, ja.
Also er war tatsächlich ja dein, ich glaube, er hat deinen Kriminalbeamten gespielt, genau. Und du warst dein
Sohn.
Ich
wurde von der Russenmafia entführt. Das war in den 90ern normal, da gab es nur so Filme. Alle wurden permanent von der Russenmafia entführt. Ich wurde auch von der Russenmafia entführt. Mir wurden die Haare abrasiert und ich musste kommen, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün in eine Digitalkamera, in eine Mini-DV-Kamera reinsingen.
Okay.
Genau, das wurde mir dann auf dem Schulhof danach hinterher gesungen, nachdem es dann im Fernsehen kam. Ich dachte natürlich nach dem ersten Mal, wenn das im Fernsehen kommt, nach meiner ersten Fernsehrolle, werden die Leute mich auf dem Schulhof auf Knien begrüßen und mich verehren, aber sie haben mich verarscht. Wie das halt so ist. Kinder sind brutal.
Aber du hast da, glaube ich, gemerkt, dass dir das ziemlich liegt und dass du es auch magst, Fernsehen oder Film überhaupt zu machen.
Da habe ich vor allem gelernt, dass das Drumherum hat mich sehr interessiert. Das Spielen an sich war mir, es war okay, aber das war was, was mir leicht von der Hand ging. Aber ja, mir ging es eher um den ganzen Apparat und natürlich um die Position, in der man da ist, dass man als Erwachsener wahrgenommen wird, obwohl ich damals 12 war oder 13.
Das ist ja interessant, weil normalerweise sagen die Leute, ich finde das Spielen so schön und der Apparat drumherum ist wahnsinnig nervig und aufgebläht und man steht
rum und
wartet.
Ich fand es toll, dann und also ab 14 schon irgendwie alleine in Hotels zu wohnen, in ganz Deutschland mit Taxi rumzufahren. Ich hatte ein Handy mit meiner Agentur, ganz wichtig, im Taxi zu telefonieren und so. Das fand ich alles sehr aufregend.
Du wurdest da so ein bisschen zum Teenie-Star, hast die Schule abgebrochen, weil deine Waldorfschule, glaube ich, vom Fernsehen, also Waldorfschule und Fernsehen ist ja, passt nicht so gut zusammen. Und ich glaube, die haben damals dich tatsächlich vor die Wahl gestellt.
Die haben mich vor die Wahl gestellt. Ich bin danach aber nochmal auf eine andere Schule gegangen, weil ich die Schulpflicht noch nicht hinter mich gebracht hatte und war dann noch 2 Jahre auf einer amerikanischen Schule, weil es die einzige Schule in Berlin war, die mir erlaubt hat, dann weiter Filme zu drehen. Und ich musste von meinen Gagen dann das Schulgeld bezahlen. Das war eine sehr teure Schule. Dadurch hatte ich immer ein Argument in der Hand. Wenn sie mich nicht drehen lassen wollten, konnte ich mal sagen, okay, dann muss ich aber leider auch die Schule verlassen, weil ich es nicht bezahlen kann. Genau, und da war ich dann noch, bis ich 15 war, bis zum Ende der 9. Klasse. Und dann war ich aber noch kein Teenie-Star, da habe ich einfach nur gearbeitet halt. Und da habe ich aber Sonnenallee gedreht und da hat mich ein Fahrer gefragt, warum ich eigentlich noch zur Schule gehe. Also absurd, dass mich so ein Typ Ende 20, einen 15-Jährigen fragt, wieso gehst du eigentlich noch zur Schule? Für mich damals total plausibel die Frage und auch die Antwort sehr plausibel. Ja, stimmt, warum eigentlich? Lassen wir mal. Und dann habe ich es gelassen.
Hatten deine Eltern da keinerlei Zugriff mehr auf dich?
Oder ja, mein Vater habe ich erst sehr spät verraten tatsächlich. Ich hatte da schon alleine gewohnt. Ich hatte eine eigene Wohnung mit 15 schon. Und darum hatten sie nicht mehr so richtig Zugriff, dass ich morgens aus dem Haus gehe. Meinem Vater habe ich es erst irgendwie zu Weihnachten dann gesagt, wo ich schon ein halbes Jahr nicht mehr in der Schule war. Meiner Mutter musste ich einen Vertrag unterschreiben, dass ich ihr das niemals in meinem Leben vorwerfen werde.
Tatsächlich?
Sie hat einen Vertrag aufgesetzt, den ich unterschrieben habe dann. Ja.
Dass du ihr niemals vorwerfen wirst, dass sie nicht mehr...
Dass ich die Schule abgebrochen habe. Genau. Dass ich das einfach ihr niemals ihr die Verantwortung dafür gebe. Oder,
ja. Wurde dieser Vertrag irgendwann mal sozusagen zur Anwendung gebracht? Also musste sie sich darauf berufen und dir zeigen, hier, hast du es mal bereut an das
Vertrag? Nein, das war der schönste Tag meines Lebens, der Tag, an dem ich die Schule beendet habe.
Ja. Ich hoffe, meine Kinder hören dieses Gespräch nicht.
Ach, meine Kinder wissen es auch. Ja, ich glaube, es ist genauso wie Schauspielschule oder alle möglichen Sachen. Es gibt Leute, für die ist das gemacht und es gibt andere Leute. Also ich habe tatsächlich begonnen zu lernen, nachdem ich mit der Schule aufgehört habe. Aber das hat auch mit verschiedensten Faktoren zu tun. Ich bin generell jemand, der gerne für sich selbst Dinge erforscht. Das muss nicht für jeden stimmen, aber ich sehe das jetzt an meinen eigenen Kindern auch. Es gibt so Leute, die ihre Kinder wahnsinnig dahin trimmen, dass sie Leistung bringen und dann noch eine Nachhilfestunde. Und ich denke mir immer, wenn jemand mit 11, 12 kein Interesse an Chemie hat, wird er auch kein Chemiker werden, egal wie viele Nachhilfestunden du über dieses Kind ausschüttest. Ja? Und es muss auch nicht jeder die Quantenmechanik durchrechnen. Also ich glaube, dass Kinder einen relativ gesunden Instinkt haben, was ihre Interessen sind, relativ früh. Und dass ihnen das eher ausgetrieben wird in bestimmten Schulformen. Und da muss ich sagen, da gibt's dann so, ich war dann eben auf dieser amerikanischen, britisch geprägten Schule, da war es schon interessant, dass man so ab der 8., 9. Klasse sich tatsächlich schon inhaltlich so ein bisschen orientieren konnte. Grundschule. Mhm. Und das finde ich ganz gut. Das ist in Österreich, im österreichischen Schulsystem gibt es das ja auch. Also klar gibt es ein normales Gymnasium, was auch für viele, so humanistisches Gymnasium ist für viele gut. Aber gleichzeitig gibt es eben auch die Möglichkeit, dass du dich auf bestimmte spezialisierte Schulgänge irgendwie halt dann konzentrierst. Also höhere technische Lehranstalt oder auf die Handelsakademie oder Mode oder musische Stränge. Ich glaube, genau. Und dann gibt es halt Leute, die können mit Schule auch einfach gar nichts anfangen.
Ich bin da ganz bei dir und habe das natürlich selbst erlebt, erlebe es jetzt zum Teil auch bei meinen Kindern. Trotzdem natürlich die Frage so von Papa zu Papa, wenn deine Tochter jetzt sagen würde, ich mache nicht mehr, würdest du nicht doch auch in Schwierigkeiten kommen?
Ich habe wenig Argumente halt dagegen. So, ich habe auch Leute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die haben die Schule abgebrochen und dann an einer Abendschule dann irgendwann das Abi dann nachgeholt. Und ich glaube, es ist auch möglich. Ich glaube, ein Hauptproblem unserer Zeit ist, dass alle denken, man müsse alles in so bestimmten Zeitkategorien beendet haben. Bis 20 machst du das, bis 30 muss das passieren, bis 40 muss das passieren. Sein Leben sind nicht so planbar und so linear. Mhm. Oder wenn sie es sind, dann sind sie vollkommen langweilig, weil dann ist es schon so vorgezeichnet, dann kann man es gleich bleiben lassen. Also das Interessante ist doch, dass einen das Leben immer wieder an der nächsten Ecke überrascht. Und ich glaube, man kann, das ist jetzt natürlich wirklich kein pädagogisch wertvoller Rat, aber das hören ja vielleicht auch gar nicht so viele Kinder zu. Aber ich glaube, man kann auch nach einer 9. irgendwie mal aufhören mit der Schule, dann 2 Jahre nichts machen und dann fängst du halt bei einer Abendschule an. Und viele, also eine meiner engsten Freundinnen hat ihr Abitur an der Abendschule gemacht und die hat mit den Leuten, denen sie in der Abendschule war, immer noch ganz, ganz tiefe Freundschaften, weil das wahnsinnig besonders war. Ja. Und viel besonderer als ihre Schulzeit. Und die Menschen sind einfach verschieden. Man kann da nicht so eine Blaupause über die Leute legen, glaube ich.
Da bin ich bei dir, dass Schulkarrieren auch gerne auch verschlungen sein dürfen und mit Brüchen und Unterbrüchen.
Also gerade in einer Zeit, wo sich permanent alles verändert. Mhm. Wir merken das ja selber, alle 3 Wochen wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Keiner kennt sich mehr aus, man kommt gar nicht hinterher, was Geräte, Nachrichten oder Kulturtechniken betrifft. Das ist doch total absurd, dass man sich so sehr auf so eine lineare Karriere festlegt, die vielleicht noch zu Zeiten Erich Kästners genauso funktioniert. Aber so funktioniert doch Leben nicht mehr. Also warum sollte Lernen so funktionieren? Es müsste doch viel modularer eigentlich sein und viel mehr angepasst an die sich permanent überschlagenden Zeitläufe.
Ja. Ich meine, du kannst natürlich mit großer Überzeugung sagen, schaut, bei mir hat es damals ganz gut funktioniert, weil du dann tolle Filme gedreht hast, du hast gerade schon gesagt.
Ja klar, aber für das, was ich gemacht habe, braucht man sowieso keine Schulbildung. Also wenn das klar ist, dass man Schauspieler wird, dann ist es eh wurscht. Also dann
ja, konntest du aber natürlich nicht wissen, dass es so gut funktionieren
wird. Ja, aber das kann man als Dachdecker auch nicht wissen, ne? Also das ist...
Oh, ich glaube eher.
Ja?
Ja.
Ich weiß nicht. Ja, klar.
Also die Dachdecker, die ich kenne, haben eine gewisse Struktur und Sicherheit.
Genau, die haben haben sich dann
Hast du nicht.
Die hab ich
nicht. Das und damals mit 15 natürlich schon mal gar nicht, dass es so gut weiterging.
Lass mich das kurz sagen.
Ja, Sonnenallee und Crazy waren dann zwei Filme, die natürlich dich dann vielleicht doch zum Teenie-Star gemacht haben.
Ja, dann war ich tatsächlich Teenie-Star.
Ja. Da hat es also gut funktioniert und da hatte dein Leben immer ein enormes Tempo, so kommt es zumindest jetzt so in der Rückschau vor.
Ja.
Wenn man alles so früh erlebt, würdest du im Nachgang sagen, war gut, weil spannend, du hast ja gerade gesagt, nur nicht langweilig sein.
Genau.
Oder war es manchmal zu schnell?
Naja, wie so ein Leben halt so ist. Manchmal ist es natürlich zu schnell, manchmal ist es zu langsam. Also ich finde es immer so ein bisschen schwierig, das rückblickend tatsächlich einzuordnen. Ich habe immer mir in dem Moment Mühe gegeben, dass es so schön wie möglich ist, das Leben für mich und die um mich herum. Das ist mal mehr, mal weniger gelungen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwas zu schnell war. Ich wollte eigentlich noch viel mehr erleben. Also ich habe eher so im Rückblick das Gefühl, ich hätte an ein paar Stellen noch andere Dinge machen können und vielleicht noch freier entscheiden können. So, also ich hatte dann doch auch Angst und war dann doch auch in Konventionen gefangen und dachte, das macht man jetzt so. Also das ist sowieso das Allerschlimmste, was ich jetzt mit 42 sagen kann. Man macht nichts so. Mhm. Also man kann es immer anders machen. Das ist der allergrößte Blödsinn, dem ich auch oft zugehört habe. Das macht man so. In der Branche verhält man sich so. Das macht man nicht und so. Das ist also zumindest, was Kunst betrifft, werden daraus die uninteressantesten Lebensläufe gestrickt.
Was hätten das für Dinge sein können, die du damals noch gerne noch freier angegangen wärst?
Also konkret, was ich wirklich sehr bereue, ist, ich wollte unbedingt ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ich wollte wahnsinnig gerne soziale Arbeit in Südamerika machen. Genauer in Peru und Bolivien, in den Anden-Regionen da, in den indigenen Communities. Und davor hat mich quasi meine damalige Agentur so ein bisschen zurückgehalten. Die haben immer gesagt, nee, und das kannst du nicht machen, jetzt ein Jahr lang aussteigen aus dem Beruf, da kommst du nie wieder rein. Das ist vollkommener Schmarrn. Also ja. Ich glaube, dass vor allem, und das ist das, was ich auch im Nachhinein dann irgendwann verstehen musste, das Handwerkzeug eines Schauspielers, man kann ein paar Techniken lernen an Schulen, aber das Haupthandwerkzeug, der Handwerkkasten, den man hat, das sind die Dinge, die einem im Leben widerfahren. Die Dinge, die man sieht, die Erfahrungen, die anderen Menschen. Man versucht ja eigentlich, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und andere Lebenswelten zum Klingen, zum Sprechen zu bringen. Und das geht nur, wenn man was erlebt, was außerhalb der eigenen Comfortzone, wie man heutzutage so modern sagt, passiert. Und ich glaube, dass mir das sehr geholfen hätte, sowas zu tun. Und es war vor allem eine Sehnsucht und das ist etwas, was ich jetzt nicht mehr machen kann. Jetzt habe ich 2 Kinder und habe ein relativ geordnetes Leben. Und es wäre jetzt ein bisschen absurd, wenn ich jetzt ein Jahr lang nach Bolivien gehen würde. Kann ich dann vielleicht wieder machen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Aber genau, das ist etwas, wo ich mich drüber ärgere und wo ich auch jeder jungen Schauspieler und jedem jungen Schauspieler sagen würde, wenn ihr eine Sehnsucht habt, folgt der, weil die Sehnsucht ist letzten Endes dann das, was in 3, 4, 5, 6 Jahren wahrscheinlich euer Handwerkzeug sein wird und nicht das, was euch irgendwelche Agenten sagen, weil der eine große Film, der angeblich kommt und dann nie kommt oder auch wenn er kommt, der ist dann 3 Monate später schon gar nicht mehr so groß.
Ja.
Das ist auch was man natürlich erst mit dem Alter lernt.
Die Angst, aber rauszufliegen, sozusagen vom Karussell,
ja,
wird nicht kleiner geworden sein in den letzten 30 Jahren jetzt, über die wir da sprechen.
Jetzt habe ich gar keine Angst mehr rauszufliegen.
Nee, du nicht.
Ja, ach so.
Aber wenn wir jetzt sagen, junge Schauspielerin.
Ja,
junge
aber Schauspieler. Ich bin da schon ganz oft rausgeflogen. Also man kann auch wieder einsteigen in so ein Karussell. Und das Karussell verändert sich ja auch. Mhm. Es ist ja nie das gleiche Karussell. Das Karussell von vor 20 Jahren, das gibt es ja schon gar nicht mehr. Einige der Pferde, die da drauf raufgeschraubt wurden, die sind schon längst abmontiert. Und manche sind auch runtergefallen, ganz neu sind aufgestiegen. Deswegen, es sieht dann immer aus dem Moment, wo man ist, alles so aus, als wenn das für immer so weitergehen würde. Es stimmt aber nicht. Deswegen braucht man sich selber auch nicht so wahnsinnig einschränken, weil sowieso permanent Überraschendes und manchmal positiv, manchmal negativ Überraschendes passiert. Es ist unmöglich, eine Karriere zu planen und zu sagen, in 20 Jahren bin ich dort.
Mhm.
Kein Mensch weiß, wo in 20 Jahren dieser verdammte Planet ist.
Ja.
Also man weiß es schon, dass die Tendenz jetzt nicht unbedingt Richtung Utopia, schönem Utopia geht. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden, hoffe ich. Und die es nicht verstanden haben, sollten vielleicht mal die Nachrichten gucken. Aber genau, es ist alles so unplanbar, dass ich glaube, dass man sich mit seinen eigenen Plänen oft wahnsinnig im Weg steht und das einen auch wirklich unglücklich macht. Also ich habe mich immer gefreut über jede Überraschung, die hinter der nächsten Ecke auf mich eingebrochen ist.
Wie war das, als du bist ja dann nach Barcelona gegangen für 3 Jahre.
Ja. Da auch zum Beispiel, um mich zu challengen, wie man heutzutage sagen würde.
Da hattest du, ich weiß nicht mehr, war es eine Gitarre und ein Anzug, den du
getragen hast? Genau, ich hatte eine große Tasche eigentlich auch dabei, die hatte ich aber in so einem Auto. Also ich habe in der ersten Nacht Leute kennengelernt und der eine hat ein Auto und da habe ich die Tasche reingetan. Dann waren wir auf so einer Party auf einer Dachterrasse, da bin ich dann eingeschlafen irgendwie morgens 7. Die anderen sind aus bestimmten chemischen Gründen wach geblieben. Ich habe damit nichts zu tun gehabt, deswegen schlief ich dann irgendwann ein, wachte wieder auf. Dann war dieser Typ weg mit dem Auto und damit auch meine Tasche. Und dann hatte ich nur noch die Gitarre, die lag da noch rum und der Anzug, den ich anhatte. Genau.
Aber eine Liebe zum Glück.
Ja, die hatte sich dann in der Nacht schon angebahnt, genau. Und dann und die hatte zum Glück eine große WG, wo sie mit 3 anderen Leuten zusammen gewohnt hat, sehr günstig in der Rambla de Raval, also in Raval, das ist so, wenn man die Ramblas runterläuft auf der rechten Seite, genau gegenüber von der Polizeistation. Das Haus steht leider nicht mehr. Und da hatten wir dann eine sehr große Wohnung, glaube ich 140 Quadratmeter mit einer riesigen Dachterrasse. Es war eine großartige Zeit.
Mhm. 3 Jahre?
3 Jahre, ja.
Und hast du da den Kontakt gehalten zu den Strukturen, über die wir vorhin gesprochen hatten, nämlich Caster, Regisseure, also alles, was so den
ich habe gearbeitet in Deutschland, ja. Ich habe gearbeitet in Deutschland. Ja, Kontakt gehalten wäre jetzt übertrieben, dafür war ich damals zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt.
Aha.
Aber ich bin immer wieder nach Deutschland gekommen und habe was gedreht. Genau.
Ja.
Und damit habe ich mir auch mein Leben in Spanien finanziert. Es war nicht sehr teuer, dieses Leben, aber ein bisschen Geld brauchte man dann doch manchmal, um sich eine Dose Bier oder einen Trinkjoghurt zu kaufen.
Du hast mal gesagt, die Berühmtheit war da, aber der Cashflow nicht in dem Maße, wie er hätte sein können.
Genau, ich habe ja damals noch größtenteils Jugendgagen bekommen. Und dann, als ich dann anfing, erwachsen zu sein, habe ich mich dann für abseitigere Filme interessiert. Und dann gab es eine Zeit lang in Deutschland das schöne, ist mittlerweile zum Glück verboten, das schöne Prinzip der Rückstellungsgage. Also wenn der Film erfolgreich wird, bekommt man eine Gage ausgezahlt. Das waren irgendwelche Fantasiezahlen. Ich habe nie einen Cent davon bekommen, weil sich jeder Produzent das irgendwie immer so schön rechnen konnte, dass letzten Endes nie Gewinn gemacht wurde mit dem Film. Also bekam man nichts. Es gibt einen Film, wo ich wirklich dann im Nachhinein echt auch sauer war. Berlin am Meer hieß der. Da haben wir alle gar nichts bekommen. Also 0 Cent, ja. und dann kam der Film über Warner Brothers ins Kino und die ganze Stadt war voll plakatiert. Und dann dachte ich mir so, also irgendjemand muss mit dem Quatsch hier Geld verdienen. Wir sind es auf jeden Fall nicht. Ja. Und dann geht man über einen roten Teppich und denkt sich, irgendwas irgendwie, also wirtschaftlich ist das irgendwie bekloppt, was ich hier gerade mache.
Und wenn man da mal nachfasst, kommt nichts.
Nee, sagen die, nee, wir haben auch kein Geld und so. Und das, wir können froh sein, dass Warner Brothers das Geld in die Hand genommen hat, um diese Plakate zu kleben. Und ich habe mir gedacht, wir hätten das Geld vielleicht auch in die Hand nehmen können und uns mal die Krankenkasse bezahlen, ihr Pfeifen. Aber das hat sich mittlerweile verändert, das gibt's nicht mehr. Es gibt auch mittlerweile eine Mindestgage in Deutschland und so, was wirklich toll ist. Und da muss es gibt ja so eine Berufsvereinigung von uns, den BFFS, die da sehr, sehr hart für gekämpft haben. Alle jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, die zuhören und noch nicht im BFFS sind, geht da rein, die helfen euch, dass ihr vielleicht irgendwann auch mal sowas Ähnliches wie eine Rente bekommt.
Ja. Jetzt bist du 42.
Ja.
Und ich weiß.
Das hört sich schrecklich an.
Wirklich?
Nee, es hört sich weird an. Es hört sich einfach total seltsam an. Es stimmt, aber wenn ich das so von dir höre, jetzt bist du 42, sagt die so, hä? Wer ist dieser, das ist ein Erwachsener mit im Studio? Ah ja, bin ja ich.
Und hast zwei Kinder und du hast in...
Das hört sich besser an.
Oder?
Ja.
Schon.
Ja, das hört sich sehr gut an.
Ich glaube, wir treffen uns an dem Punkt, dass alles, was mit den Kindern zu tun hat, höchst emotional ist. Und du hast auch ein paar Momente geschildert, wie du mal durch, ich weiß nicht mehr, durch welche Stadt gelaufen bist und wusstest, dass deine Frau schwanger ist mit deiner ersten Tochter und was das in dir auch ausgelöst hat.
Ja.
Dass das auch so manche alte Geister vertreiben konnte, die
total
dich bis dahin so immer
sehr
begleitet haben.
Sehr.
Magst du da drüber reden?
Also können wir drüber reden, ja. Na, mittlerweile redet ja eh jeder über alles. Als ich darüber geredet habe, war das noch nicht so in. Also ich hatte eine Zeit lang wirklich Probleme mit Angststörungen, ziemlich massive. So. Mhm. Also ich bin teilweise auch nicht so gern vor die Haustür gegangen. Oder es gab so Momente, wo ich dann wirklich, Tage, wo ich mich nicht vor die Tür getraut habe. Das war alles natürlich ein bisschen Überforderung, glaube ich, die viel mit dem Beruf zu tun hatte. Würde ich jetzt mal so hobbypsychologisch im Rückblick sagen. Ich habe tatsächlich nie eine Therapie oder irgendwas gemacht. Ich hatte eine sehr nette Frau, die wiederum die Schwägerin von einem Freund von mir war. Die war ist Psychologin und mit der habe ich ein paar Nächte lang durchgequatscht. Das hat mir geholfen. Ich hatte aber immer wiederkehrend so Panikattacken und absurderweise, seit meine Kinder auf der Welt sind, hatte ich nie wieder eine Panikattacke. Und ich habe auch überhaupt gar keine Angst mehr. Das ist total bescheuert eigentlich, weil man müsste jetzt viel mehr Angst haben, weil man ja noch für andere Leute verantwortlich ist.
Die Angst um die Kinder?
Die ist weniger, die ist seltsamerweise, ich hab da wahnsinniges Vertrauen in sie und ich hab gar nicht so große Angst. Ist komisch. Ich weiß auch nicht. Also, klar gibt's so absurde Vorstellungen manchmal, was wäre, wenn was passieren würde. Mhm. Und bei uns im Freundeskreis ist auch was Schreckliches passiert vor ein paar Jahren. Da macht man sich schon Gedanken drüber. Aber es ist eine andere Angst als diese existenzielle, tatsächlich wirklich so tief in die Seele greifende Angst, die ich hatte in meinen 20ern. Also da war ich wirklich davon überzeugt, dass, weiß ich nicht, nächste Sekunde bin ich tot. Also ich war immer auf der Kippe zur Anderswelt oder zum Jenseits. Ja, also nicht immer, aber oft. Aber ich habe das dann auch jetzt rückblickend mit anderen Leuten besprochen. Es gibt viele, die so im Übergang zwischen Jugendlichen und Erwachsenenleben diese Sachen haben. Also diese Angststörung. Das hat, glaube ich, einfach was mit einer Überforderung zu tun, natürlich. Und ab dem Moment, wo man Kinder hat, ist man gezwungen natürlich in eine ganz andere Form von Leben. Und da hat man vielleicht dann auch gar nicht mehr die Zeit oder die Möglichkeit, sich so reinzuhirnen in so Zeugs.
Man kann sich selber, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig nehmen.
Genau. Das ist wahrscheinlich einfach, es gibt eine andere Form von Demut dem Leben an sich gegenüber.
Ja.
Es ist auch nicht mehr so wichtig, was einem selbst so passiert. Das ist auch schön, also dass man weiß, so es gibt jetzt auch noch andere Leute, zu deren Lebensgelingen ich beitragen kann. Es geht nicht mehr nur darum, dass mein eigenes Leben gelingt. Oder mein eigenes Leben gelingt eigentlich nur, wenn deren Leben auch gelingt.
Wie geht's dir jetzt, wenn du unterwegs bist, jetzt gerade in Deutschland, ohne die Kinder? Du siehst sie jetzt ein paar Tage nicht.
Ja. Ach, eigentlich ganz gut. Das ist auch, glaube ich, für sie auch mal ganz gut und für mich auch, dass wir mal Abstand haben. Ich bin ja dann gleichzeitig halt ganz oft sehr intensiv zu Hause. Also man muss ja auch sagen, dass mein Beruf jetzt nicht so ist, dass ich zu Hause dann so ultra viel zu tun habe. Ich lese dann halt Bücher oder so, aber dann sind die eh in der Schule und dann habe ich den ganzen Nachmittag und in den Ferien, wir sind wirklich sehr eng, meine Kinder und ich. Und ja, ich genieße es ehrlich gesagt jetzt sehr, dass ich manchmal dann auch einfach mir um 16 Uhr denken kann, ich habe jetzt Lust, mir ein Weißbier zu bestellen. Ja. Das ist vollkommen wurscht, weil ich bin ja alleine hier und kann machen, was ich will.
Ja. gute Idee eigentlich.
Ja, ich bin ja mit Daniel Mohat, meinem alten Freund, unterwegs auf Tournee und wir haben festgestellt, eins unserer größten Hobbys ist tatsächlich das Getränk Weißbier.
Ja.
Ja, wir haben mehrere Brauereien besichtigt in den letzten Tagen.
Wir sprechen natürlich noch über deine Tour und was du machst. Möchte aber nochmal kurz aufgreifen, weil du gesagt hast, Überforderung.
Ja.
Und dass das eben auch mit dem Beruf zu tun hatte oder vielleicht auch noch hat, weiß ich nicht. Spürst du das manchmal noch? Oder ist es jetzt mit diesen magischen 42, ist es einer großen Gelassenheit gewichen oder gibt es schon auch noch, dass es mal zu viel ist?
Manchmal schon. Also letztes Jahr war anstrengend, aber ich bin da irgendwie tatsächlich gelassen, ist das richtige Wort, gelassener geworden. So. Ich nehme die Dinge auf die richtige Art und Weise ernst, nicht mehr auf die falsche, glaube ich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas nicht mehr ernst nehme, aber wir sind, glaube ich, einige Strukturen klarer und ich weiß dann auch, wo welche Energie ungefähr gefragt ist. Also es gibt ja auch Sachen, die kann man halt auch vielleicht dann mit nicht 130% machen, sondern die kann man auch so ein bisschen, ne?
Ja.
So, und das ist auf jeden Fall mittlerweile so. Und ich habe auch, glaube ich, und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ich habe für mich selber festgestellt, dass es einfach verschiedene Genres auch gibt. Man muss sich nicht überall quasi wie so ein Van Gogh, der sich gerade das Ohr abschneidet, reinschmeißen. Manchmal ist es auch schön, einfach einen richtig guten Text in einem richtig guten Film abzuliefern und die Verantwortung auch so ein bisschen bei anderen zu lassen. Und das hatte ich lange, ich hatte immer das Gefühl, ich muss gleich alles muss ich machen und die Regisseure verstehen nichts, das verstehen nur ich und das ist totaler Blödsinn. Wenn man sowas denkt, dann sollte man wahrscheinlich ein Solo-Programm machen oder einen Roman schreiben oder so, aber diese Positive sich auch ergeben in das Kollektive der Kunstform Film. Das habe ich langsam verstanden, dass es auch gut ist, dass es für mich einen Ort gibt und ich nicht alle Verantwortung übernehmen muss.
Ja. Ich habe dich gesehen in der Serie Schnee, in der ARD,
ja.
Mystery-Serie, spielt in den Bergen sehr stark. Dann habe ich dich gesehen in Andrea lässt sich scheiden, Film von Josef Hader, Kabarettist aus deinem Heimatland, der vor kurzem auch hier war. Und ich habe dich gesehen in Führer und Verführer. Da hast du Josef Goebbels gespielt. Waren das so Projekte, wo du Verantwortung abgeben konntest, wo also Leute um dich drum waren, wo du sagen konntest, ja, ich spiele jetzt meinen Part und muss hier aber nicht noch irgendwie die ganze Welt auf den Schultern haben.
Also das ist bei Josef Hader natürlich so, weil Josef ist wahrscheinlich der beste Schauspieler, den ich kenne. Und jemand, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der so gut Tonalitäten versteht und einem sagen kann, also wir haben sehr lange nach der Tonalität meiner Figur gesucht, weil es eine sehr ambivalente Figur ist und die Hauptfigur von Birgit Minichmayr gespielt, die natürlich auch sehr viel Verantwortung übernehmen kann, zum Glück, weil sie so großartig ist, aber die Figur von Birgit Minichmayr fällt so ein bisschen mit der Ausrichtung meiner Figur, steht und fällt. Also wenn da irgendwas schief gewesen wäre, wäre das auch schwierig moralisch für die Hauptfigur. Genau, und da haben wir sehr lange rumprobiert und es war ganz toll. Ich dachte am ersten Drehtag, weil Josef dann so oft irgendwie gesagt hat, nein, das machen wir nochmal so, das machen wir nochmal so, dachte ich, also ich habe einfach vollkommen versagt heute. Also ich habe bei meinem großen Idol Josef Hader vollkommen versagt. Und im Auto auf dem Weg zurück dann in die Stadt meinte ich dann zu Josef so, das tut mir wahnsinnig leid, ich habe echt alles versucht, aber ich habe es einfach, es tut mir leid. Also es tut mir wirklich richtig leid, Josef. Und er so, na, wieso, es hat doch alles passt. Und ich so, na, ich habe ja 5 verschiedene Angebote gemacht und warst immer nicht zufrieden. Er so, doch, aber ich weiß ja selber noch nicht, wo die Figur hingeht und jetzt habe ich alle Möglichkeiten. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, das hätte er mir noch mal vorher sagen können. Aber es war toll, weil diese Unsicherheit, dieses Flirren, das sehe ich jetzt in der Figur, dass ich auch selber nicht genau weiß, woran ich da bin und das weiß diese Figur auch nicht. Und das hat das war echt ein großer psychologischer Kniff vom Meister Hader. Genau, das war so ein Film, da war es möglich, Verantwortung tatsächlich nur für meine Figur zu übernehmen. Und, ne? Und bei Führer und Verführer ist was anderes.
Da spielst du Josef Goebbels, genau. da hat man natürlich eine.
Da hat man eine Verantwortung
riesige
der Geschichte gegenüber, den Opfern gegenüber, der Gegenwart, der Zukunft gegenüber, dem Projekt gegenüber. Das steht und fällt wirklich mit mir. Also ich quatsche eigentlich den ganzen Film durch. Ja. Das sind größtenteils Originalzitate, mit denen man natürlich auch umgehen muss. Es ist auch wichtig, also da war es auch wichtig oder für mich auch eine Sehnsucht zu versuchen, eine Figur tatsächlich darzustellen und nicht zu verkörpern, ja? Also eher zu entkörpern. Also eigentlich war mein Versuch tatsächlich mit den Mitteln, die ich als Schauspieler habe, diesen Goebbels zu dekonstruieren, zu zerstören. Also seine Kleinheit zu zeigen, so, die er versucht hat zu verstecken mit seiner Propagandamaschine. Das war wahnsinnig viel Verantwortung, aber von der habe ich dann auch gar nicht so viel mitbekommen, zum Glück, weil wir hatten gar nicht so viel Zeit. Weil wir sehr wenig Geld hatten, mussten wir in, glaube ich, 21 Tagen diesen Film drehen und das war eine unglaublich manische Zeit. Ich war irgendwie 4 Wochen in Bratislava, bin dann Samstag nach dem Drehen immer noch schnell in die Steiermark gefahren zu meiner Frau und meinen Kindern, weil die bei meinem Vater auf dem Land waren, und bin dann Sonntag wieder zurück nach Bratislava und dann haben wir Montag wieder weitergedreht. Das war ein einziger Rausch. Ich weiß, dass ich hatte so eine sehr schöne Wohnung in so einem 50er-Jahre-Stalinbau oberhalb von Bratislava. Und da war so ein, das war eine ganz kleine Wohnung mit einem Schlafzimmerchen, war wie so ein kleines Haus oben aufs Wohnzimmer draufgesetzt. Und oben auf diesem Schlafzimmerchen war noch so ein, konnte man raufklettern über so eine Leiter. Und da war so Yoga-Mattenbelag von dem Besitzer draufgelegt. Und da lag ich immer nachts und habe diese ekelhaften Texte mir reingehauen. Und dann zum Einschlafen immer Brian Eno gehört. Music for Airports, um irgendwie klarzukommen. Und dann bin ich morgens immer Joe Strummer, um wieder reinzukommen.
Höre ich aber raus, viel länger hätte das nicht dauern dürfen, oder? War wahrscheinlich gut, dass nicht so viel Geld da war, weil du dann das in 20 Tagen durchziehen musstest. Wenn man das länger zieht, dann...
Ja, 3-4 mehr Tage wären schon ganz okay gewesen, hätte ich zwischendurch mal Luft holen können. Aber vielleicht wäre es auch schlecht gewesen, Luft zu holen. Ich weiß es nicht. Ja. War schon gut, so wie es war. Ja.
Aber ist schon... Wenn man, oder als man dir gesagt hat, spiel den Josef Goebbels, da kommt man wahrscheinlich schon erstmal in...
Da habe ich erstmal Nein gesagt, also das habe ich gesagt.
Direkt?
Ja, ja. Ich habe eigentlich für mich beschlossen, ich hatte mit Volker Schlöndorff, habe ich bei einem Film über die Befreiung Paris mitgespielt, da habe ich einen Nazi gespielt und eigentlich war mir klar, das war mein letzter Nazi, ich möchte eigentlich keinen Nazi mehr spielen. Dass ich dann auch ausgerechnet den Nazi angeboten bekomme, das war schon ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, also meiner Geschichte. Nee, ich habe erst Nein gesagt. Und dann hat aber der Regisseur Joachim Lang mich überzeugt, indem er mir relativ plausibel darlegen konnte, dass er vertraut, dass ich die Bandbreite dieser Figur verstehe und vor allem eine Art und Weise des Herangehens und des Spiels habe, was dafür wichtig ist. Nämlich eben keine Identifikation mit der Figur, sondern dass tatsächlich nach Brechts epischem Theatergesetzen einfach eine klare Offenlegung der Mittel ist, was im Kino natürlich ein Graubereich ist. Also man irgendwie muss man sich ja mit einer Figur identifizieren, ist das falsche Wort, aber irgendwie verbunden fühlen.
Das ist eben die Frage, identifiziert man sich mit ihr? Versteht man sie irgendwie?
Ich glaube, es ist das, was ich da mache, ist, glaube ich, eine Performance. Das ist, glaube ich, man kann sich das anschauen und versteht, glaube ich, bestimmte Situationen, historische, eher weil da eben eine Verkörperung einer Situation gerade ist. Ja? Aber man hat jetzt nicht das Gefühl, in die Psychologie von Goebbels reinzuschauen, was ich auch, glaube ich, nicht für richtig, also ich habe das absichtlich nicht gemacht, weil ich glaube, dass man dann in so eine Apologetik reinkommt, dass man anfängt, Dinge zu entschuldigen, die er getan hat, aufgrund bestimmter psychologischer Defizite möglicherweise oder Dinge, die ihm im Leben widerfahren sind. Und das wollte ich unbedingt vermeiden, weil es ist vollkommen wurscht, was diesem Typen passiert ist. Was er getan hat, ist das Schrecklichste, was Menschen tun können. Und das herauszustellen, darum ging es mir nicht darum, wie kam es dazu.
Ja. Härteste Rolle bisher in deinem Leben?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber es hat auch auf eine absurde Art Spaß gemacht. Das ist auch ein bisschen eklig, aber es ist natürlich so, man hat mit solchen Texten zu arbeiten, das ist ja das Schlimme und Perfide an dem, der war ja wirklich gut in dem, was er getan hat. Der ist ja wirklich ein handwerklich sehr, sehr versierter Schreiber gewesen. Und da das größtenteils Texte aus seinen Tagebüchern waren, gibt es da so eine theatrale Lust daran, natürlich mit dieser Sprache was zu machen, sie auch zu entlarven und so. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da leidend am Set rumsaß und dachte, um Gottes Willen, die Last der Welt lastet auf mir. Ich muss Josef Goebbels spielen, muss ich ja nicht. Ich habe mich ja dafür entschieden. Man muss so einen Film ja auch nicht machen. Also das finde ich auch mal so, wenn Künstler dann so die Moralkeule rausholen. Wir haben uns entschieden, das zu machen, weil wir das interessant fanden, Menschen, dass vor allem in unseren momentanen medial auch etwas durcheinander gekommenen Zeiten Leuten diese Geschichte zu erzählen. Genau, aber es war jetzt nicht so, dass ich da am Set wahnsinnig schlechte Zeiten nur hatte. Es war auch irgendwie auf eine komische Art erfüllend oder vielleicht ist es auch irgendwie, es ist schwer zu beschreiben, aber Spaß ist das falsche Wort, aber es hat mich fasziniert, daran zu arbeiten.
Ich weiß, dass das Wort einem da in dem Zusammenhang wahrscheinlich schwer von den Lippen kommt, aber es ist wahrscheinlich eine andere Ebene.
Ja.
Du hattest mit Fritz Karl und Franziska Weiß natürlich auch fantastische...
Absolut. Ich finde auch, dass Fritz Karl da wirklich den für mich nachvollziehbarsten Zugang zu Hitler hat. Also dass man versteht, warum die gesamte europäische Großindustrie auf Seite dieses Typen war. Das versteht man erst, wenn man Fritz da sieht, wie er diesen Hitler spielt. Weil dieses kehlige Rumgeschreie, damit kriegt man keinen Industriellen und nicht den halben Adel irgendwie auf seine Seite. Das geht schon eher, weil man halt ein schmieriger, ekliger, charmanter, lamoyanter alter Arsch ist. Und den spielt Fritz da in einer unglaublichen, auch mit so einer ekelhaften Melancholie, die wirklich widerlich ist.
Führer und Verführer, auf jeden Fall anschauen. Wenn Sie etwas streamen in nächster Zeit, dann bitte das. Weil ich gerade noch Fritz Karl und Franziska Weiß angesprochen hatte, zwei tolle Schauspieler. Du musstest, glaube ich, mal 70 Mal Romeo und Julia spielen mit einer Kollegin, die definitiv nicht deine Julia
war. Es war eine ganz tolle Schauspielerin, Jan.
Aber ihr konntet Schulz.
Nicht. Wir konnten nicht miteinander. Nein.
Also wie macht man das bitte, dass man dann die große Liebe?
Ich weiß es nicht. Das ist echt ein dunkles Kapitel meines Lebens gewesen. Ja, jeder spielt für sich halt dann. Es sind ja trotzdem tolle Texte. Aber es waren auch noch nicht mal richtig tolle Texte. Es war eine Neuübersetzung. Ich sage jetzt nicht von wem, weil es auch gemein ist, aber die war auch nicht sehr gut gemacht. Also es war dann tatsächlich die großen Sätze, die man ja kennt in den klassischen Übersetzungen, die durften wir dann in so einer modernisierten Fassung sprechen. Also es war nicht die tolle Übersetzung von Thomas Brasch, es war noch was Neueres.
Aber wenn man 70 Mal sich die große Liebe schwört und da geht's ja um alles, ist das dann irgendwann eingespielt oder sagt man sich auch mal, du weißt ja selber, ich kann mit dir einfach nicht. Wir machen so gut, wie es geht, aber eigentlich...
Nee, dafür war ich zu jung, glaube ich. Nee, ich bin dann eher immer geflohen in meine anderen Sachen, die ich nebenbei gemacht habe. Ich hab halt Musik gemacht und war in Hamburg, da kannte ich halt die ganzen Musikerinnen und Musiker und bin mit denen halt durch die Clubs gestolpert und hab dann halt das so ein bisschen man findet dann an jedem Abend doch irgendwas. Also ich finde die Bühnensituation an sich einfach toll. Mhm. Und ich find's auch toll, sich da hinzustellen und es nicht zu schaffen. Also auch zu merken, dass es nicht funktioniert. Das ist auch Theater. Das ist vielleicht sogar die größte Form des Theaters, scheiternde Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen. Das ist die wahrste Form wahrscheinlich von Theater.
Hätte ich als zwar gerne Theatergucker, aber ich bin kein Experte, hätte ich gesehen, dass es zwischen euch nicht funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Also Jana, man muss dazu sagen, dass das Bühnenbild es auch noch so stark unterstützt hat. Es gab so eine komische Eisenbahntrasse, die auf der Höhe des ersten Ranges auf der Bühne war und da eierte eigentlich die ganze Zeit Julia rum und Jana hat die ganze Zeit gelitten und sich selbst zerfleischt und auf sich eingeschlagen und eigentlich eher, ich weiß nicht, Jeanne d'Arc gespielt oder so. Und ich bin halt unten in so einem Parker. Und ich weiß noch, dass Helmut Karasek in der ersten Reihe saß bei der Premiere und nur gerufen hat, nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Und dann hat seine Frau damals auch die Kritik geschrieben und meinte, wenn das neue Männerbild ist, dann möchte ich mit Männern nichts mehr zu tun haben. Was ja eigentlich schon wieder jetzt rückblickend ganz toll ist. Weil wenn ich das geschafft habe, dass quasi das klassische Männerbild so dermaßen dekonstruiert wurde, dass es so die Frau von Helmut Karasek aufgeregt hat, dann habe ich eigentlich auch was richtig gemacht vielleicht.
Interessant. Ja. So was finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Wie leicht dürfte es denn mit Robert Stadlober mittlerweile sein? Wenn man sagt jetzt, ich habe mir nur mal überlegt, das ist ein ehemaliger Bergbauernbub, der Bergdoktor läuft im ZDF erfolgreich.
Ja.
Jetzt kommt da ein Angebot vom Bergdoktor, würdest du sowas machen?
Sofort. Erstens schätze ich Hans Siegel sehr. Ich finde das wirklich ein wahnsinnig kluger Schauspieler, also und auch in allen Dingen, die er abseits von Schauspielerei sagt, aber man sieht, finde ich, auch im Bergdoktor, dass er wirklich weiß, was er tut und sich eben, und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, sich des Genres bewusst ist. Mhm. Also man muss ja jetzt nicht die tiefste Philosophie in den Bergdoktor reinbringen. Mhm. Das ist ja Quatsch. Also Sommerrodelbahnen sind auch schön, deswegen kann es aber natürlich trotzdem Schachturniere geben. Also man muss einfach ungefähr wissen, wo man halt dann so ist. Und das ist halt so eine Form von Zirkus vielleicht oder so. Ja, da können die Leute einfach mal anderthalb Stunden aus dem Alltag aussteigen und am Wilden Kaiser zu drehen. Keep the project, schick mir die Drehbücher, ich bin dabei.
Gibt's so eine gewisse Scheu, dir sowas anzubieten? Glaubst du das?
Ach, Scheu. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt rumsitzen und sich denken, Mensch, wir würden so gerne Robert Stadlober sowas anbieten, aber wir trauen uns nicht. Ich glaube, die Leute kommen auf die Idee gar nicht einfach. Also ich glaube gar nicht, dass es eine Scheu ist, sondern ich komme da nicht vor in der Vorstellung, also beim Bergdoktor. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die denken, dass ich kein kommerzielles Fernsehen machen würde oder so. Aber ich bin tatsächlich, das ist auch etwas, was ich gelernt habe, kommerzielles Fernsehen ist für das, was ich machen will, viel sinnvoller. Weil ich möchte ja eigentlich mit den Geschichten, die ich erzähle, die Welt verändern, so ganz pathetisch gesagt. Und das geht natürlich am besten, wenn es so viele Leute wie möglich sehen.
Ja, klar.
Weil in irgendeinem Keller kann ich trotzdem immer noch spielen. Also meine große Sehnsucht ist tatsächlich irgendwie in einem breiten Publikum gegenüber treten zu können, als was weiß ich, von mir aus als Kommissar, als Doktor, als Berg, ist mir eigentlich egal.
Aber du siehst, wenn ich schon als kleines Licht auf die Idee komme, dass du da mitspielen könntest, dann werden da sicher auch Klügere mal drauf kommen.
Ja, ruft mich an. Ich kann Tirolerisch, ich kann am wilden Kreis alles machen.
Jetzt sprechen wir noch über das, was du gerade machst. Du bist mit Texten von Tucholsky unterwegs, hast sie vertont, gibt es ein wunderbares Album. Warum hast du dich für Kurt Tucholsky entschieden? Der Laie kennt seinen berühmten Satz, Satire darf alles.
Ja, das ist der letzte Satz.
Dann hört es meistens schon auf. Genau,
sind drei Seiten davor, das mache ich auch jeden Abend tatsächlich, weil es gibt ja auch Menschen von diesen Parteien, oder es gibt ja diese eine Partei momentan, die sich auf solche Sachen zum Beispiel beruft. Ja, die dann, also es gibt da einen mit so lustigen Dackelkrawatten, der dann auch meinte, Satire darf alles, und aber natürlich nur, wenn es nicht gegen ihn geht. Da geht es bei Tucholsky eben darum, das mache ich jeden Abend eigentlich. Ansonsten habe ich dieses Buch eigentlich als quasi Werkzeugkasten, und da wird immer wieder was anderes rausgeholt.
Ein Buch, du hast
Tucholsky. Ich habe ein Buch zusammengestellt, Texte mit meiner Meinung nach besten Texten für unsere Zeit.
Ja. Und bist dann mit deiner Gitarre auf der Bühne, Kollege spielt Akkordeon.
Genau, deiner spielt Akkordeon.
Dein Weißbierfreund.
Mein Weißbierfreund.
Genau, das ist wichtig, dass man sich auf der Ebene versteht. Was ist der Zauber dieser Abende? Die Aktualität von Kurt Tucholsky, oder wo würdest du es sehen?
Ich glaube, das Tolle an Tucholsky ist, dass er für sich selber keine festgefahrenen Gewissheiten zugelassen hat. Dass Tucholsky immer davon ausgegangen ist, dass das Leben eines ist, was sich verändert, und das auch allen anderen zugestanden hat. Und darum im Gegensatz zu vielen anderen Schreibern dieser Zeit ideologisch überhaupt nicht festgefahren ist. Er interessiert sich wirklich für Menschen. Er interessiert sich für Menschen. Er macht eine klare Grenze zum Faschismus. Da wird nicht drüber diskutiert. Aber ansonsten findet er alles Abgründige und Absurde interessant. Und das ist gerade in Zeiten, wo sich Diskurse so verhärten wie in den Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, unglaublich interessant zu sehen, dass man andere Meinungen hören kann, interessant finden kann, dass sie nicht die gleichen, dass sie nicht meine Meinung sein müssen, aber sie schränken mein Leben auch nicht so weit ein, abgesehen, es ist Faschismus, dass ich dann nicht mehr meine Meinung leben kann. Und dass das Tolle am Leben und an der Welt an sich ist, dass verschiedene Leute mit verschiedenen Vorstellungen zusammen diese Welt machen. Und das ist was, da habe ich auch ein bisschen gebraucht für, dass nämlich sowas wie Demokratie auch davon lebt, dass mal die anderen drankommen. Wenn permanent nur die drankommen, die ich für die richtigen halte, dann sind wir auf dem Weg in den Totalitarismus. Und das zeigt Tucholsky, finde ich, ganz toll. Nicht nur in der politischen Sphäre, sondern auch in der privaten. Auch da ist es so, wenn immer nur mein Stiefel durchgezogen wird, ist es ein ultra öder, langweiliger Stiefel. Das ist kein schönes Leben. Und das, finde ich, kann man bei Tucholsky ganz toll entdecken. Und das machen wir jeden Abend neu. Und es ist absurd, dass ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass sowas so gut läuft. Wir sind immer ausverkauft, egal wo wir spielen. Und die Menschen gehen wirklich mit einem melancholischen, aber zufriedenen Lächeln aus diesen Abenden raus und merkt so, oh, wow, normalerweise mache ich solche eh auch politischen Lesungen und die Leute sagen so, ah, ja, Mensch, das stimmt und das ist alles ganz schrecklich, aber jetzt kommen auf einmal Leute mit so einer Form von Hoffnung aus dem Abend raus. Da ist was drin. Das ist eine Form von Theater, die mich zumindest momentan am allermeisten interessiert. Es ist ganz klar als Experiment jeden Abend gekennzeichnet. Jeder weiß, wir gucken, was für ein Lied uns jetzt als nächstes am besten gefällt, welcher Text, und es hat immer mit dem Ort zu tun, an dem wir sind, und es ist für die Leute auch klar, hier kommt keiner hin und trägt euch was Kluges vor und ihr dürft alle schön leise zuhören, sondern wir erfahren gemeinsam hier eine Gedankenwelt, und das ist die Gedankenwelt Kurt Tucholskys, die absurderweise ziemlich deckungsgleich ist mit Gedankenwelten, die uns auch heute helfen können, um diese unsere Gegenwart zu verstehen. Und das macht den Abend wirklich für uns auch total toll und besonders, und ich könnte das, weiß ich nicht, die nächsten 20 Jahre machen.
Mach doch.
Ja, vielleicht.
Ich glaube, viel Erfolg muss ich dir dafür gar nicht wünschen. Du hast ja gesagt, es ist immer ausverkauft.
Ja, die Läden können natürlich immer größer werden. Schleierhalle nächste Mal.
Ja. Ist, glaube ich, immer mal ein Plätzchen frei. Ja. Robert, jetzt ist Weißbierzeit langsam.
Ja.
Ich danke dir, dass du da warst.
Danke dir. Hat
großen Spaß gemacht.
Danke für die Fragen. Es ist interessant immer, wenn kluge Fragen einen auf einen so eindringen, dass einem dann selber auch Dinge über einen selber klar werden. Natürlich guckt ein Publikum zu oder hört zu. Aber es ist immer wieder interessant, weil sonst stellt man sich diese Fragen selber ja nicht. Hat man gar keine Zeit zu. Danke für diese Möglichkeit, über mich nachzudenken heute.
Ich danke dir. Alles Gute.
Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.